ladies in the east.
But this beat,
we about to take over this beat.
All right, ladies, it's time to stand up.
The book has somehow to be adapted to the body. And at a venture, one would say that women's books should be shorter, more concentrated than those of men, and framed so that they do not need long hours of steady and uninterrupted work. For interruptions, there will always be.
Mit diesen Worten der großen Virginia Woolf aus ihrem Essay A Room of One's Own begrüßen wir euch zur zweiten Folge unseres Features. Virginia Woolf hat in diesem Text die Frage nach Frauen und Literatur historisch und soziologisch untersucht. Warum gibt es so viel Literatur über Frauen und so wenig, die von Frauen verfasst wurde?
Nichts hindert Frauen so sehr am Schreiben wie die Tatsache, dass sie kein eigenes Zimmer haben und beständig beim Schreiben unterbrochen werden. Das führt Woolf zu dem Schluss, dass Frauen naturgemäß kleinere, dem Körper angepasste Bücher schreiben müssten. Portable Media, so könnte man aus heutiger Perspektive sagen. Doch ist eben diese Tatsache, dass Frauen zugespitzt über lange Zeit kein eigenes Zimmer hatten, auch zu berücksichtigen, wenn man über kleine Formen für Frauen nachdenkt.
Wir sind Florenz und Marie und widmen uns heute kleinen Formen, die auch und vor allem an Frauen adressiert sind. Es soll im Besonderen um Zeitschriften gehen, ihre Produktionsbedingungen und die vielen kleinen Texte, die sie von Ausgabe zu Ausgabe entwickeln.
Unsere Podcast-Folge führt uns dabei vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre. Vom meistgelesenen Periodikum der 1850er und 60er Jahre, dem Familienblatt Gartenlaube, einem veritablen Massenmedium, bis hin zu Zeitschriften, die Frauen nur unter der Ladentheke erwerben konnten. Die Frauenliebe zum Beispiel in der Weimarer Republik und Unsere kleine Zeitung, die von und für Lesben ab den 1970ern in der Bundesrepublik erschien.
Einmal mehr beschäftigen wir uns mit den kleinen Formen, kurzen, komprimierten Texten, die von Ausgabe zu Ausgabe erscheinen und Frauen dabei ganz verschiedene Möglichkeiten boten, dran zu bleiben, sich auszutauschen und kennenzulernen.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
Grüß euch Gott, lieben Freunde im deutschen Lande. Wenn ihr im Kreise eurer Lieben die langen Winterabende am traulichen Ofen sitzt oder im Frühlinge, wenn vom Apfelbaume die weiß und roten Blüten fallen, mit einigen Freunden in der schattigen Laube, dann leset unsere Schrift. Ein Blatt soll's werden fürs Haus und für die Familie, ein Buch für groß und klein, für jeden, dem ein warmes Herz an den Rippen pocht, der noch Lust hat am Guten und Edlen.
Diese Worte von Ferdinand Stolle und Ernst Keil konnten im Dezember 1852 all jene Menschen lesen, die das neueste Familienblatt gekauft hatten, die Gartenlaube. Das programmatische Vorwort entfaltet ein heimeliges Bild und verspricht neuen Lesestoff in ruhigeren, nachrevolutionären Zeiten.
Pünktlich zum Jahresbeginn 1853 erschien die erste Ausgabe der Gartenlaube, einem illustrierten Familienblatt, wie es der Titelzusatz präzisierte. Familienblätter wie die Gartenlaube oder die Zeitschrift Daheim waren vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts populär. Doch wen adressierten diese Zeitschriften, in diesem Fall die Gartenlaube? Die Familie als Ganzes? Oder Vater, Mutter und Kind in je spezifischen Formaten?
An einem brütend heißen Tag im Sommer 2018 treffen wir Claudia Stockinger, Professorin für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität. In den letzten Jahren hat sie sich intensiv mit Serien in Literatur und Film beschäftigt und dabei auch die wohl traditionsreichste und beliebteste Krimiserie der Deutschen, den Sonntagstatort, untersucht. Ihr neu erschienenes Buch trägt den Titel An den Ursprüngen populärer Serialität, das Familienblatt Die Gartenlaube.
Wir wollten von Stockinger wissen, welches Bild der Familie entwirft die Gartenlaube? Wie definiert sie ihre Lesergruppe? Aufschlüsse gibt schon eine Miniatur, die auf dem Deckblatt der ersten Ausgabe abgebildet ist.
Abgebildet ist das, was die Gartenlaube sein will, nämlich eine Gartenlaube, die
die ganze Familie oder das ganze Haus eigentlich in der Lektüre des Textes vereint. Das heißt, auch als Buch für alle einen Anspruch erhebt. Das heißt, nicht nur interessant ist für den Familienvater oder für den Sohn des Hauses, sondern eben tatsächlich auch für die Hausfrau, für die noch unmündigen Kinder, die hier auch abgebildet sind und vor allem auch für die Bediensteten, die hier als Magd zumindest anwesend ist, die offensichtlich hier in die Gartenlaube irgendein Essen oder sowas hin- oder abtransportiert. Das kann man nicht genau sehen. Interessant ist nur die Kopfhaltung. Sie ist geneigt und hört zu, was der Hausvater hier vorliest.
Das Bild der ganzen Familie, das die Gartenlaube 1853 entwarf, blieb als Ideal der Zeitschrift über Generationen erhalten. Es wurde zu ihrem Signum.
Diese Adressierung der ganzen Familie mittels einer Zeitschrift war auch insofern eine Neuerung, als sich die einzelnen Ressorts einer Zeitung im 19. Jahrhundert an verschiedene Familienmitglieder richteten. Da die Zeitung nicht gebunden war, konnte jedes Familienmitglied sein Lieblingsressort der Zeitung lesen. Der Vater politische Nachrichten, die Mutter vielleicht eher den Teil für Vermischtes. Ganz anders kam nun die Gartenlaube daher, nämlich als gebundenes Heft für die ganze Familie. Man könnte von einer Kollektivierung der Lektüre, die der Bindung der Zeitung geschuldet ist, sprechen.
Marie, wie verhält sich denn die Gartenlaube zu anderen Zeitschriften der Zeit? Was konnten Frauen lesen? Zu welchen Ausgaben hatten sie Zugang?
Einerseits ist es auf dem Zeitschriften- und Zeitungsmarkt im 19. Jahrhundert, der sich primär an Männer richtete, ein Novum, die ganze Familie zu adressieren, wie dies die Gartenlaube ja programmatisch tut. Andererseits verdeckt diese Adressierung der gesamten Familie, dass es mehr als 50 Jahre zuvor eine ganze Reihe von Zeitschriften gegeben hatte, die sich explizit an Frauen richteten. Vor der Französischen Revolution gab es auch im deutschsprachigen Raum einige Journale für Leserinnen, in denen wiederum oft Gelegenheitsautorinnen veröffentlichten. Diese empfahlen Frauen die neuesten Lektüren in Form der sogenannten Frauenzimmerbibliotheken und sie ermunterten die Leserinnen zum Einsenden eigener Beiträge. Einige Beispiele für diese Zeitschriften sind die Flora oder das Magazin des Jeunes Dames. Es gab also durchaus einen eigenen Lesemarkt für Frauen.
Warum kennen wir heute kaum noch diese Zeitschriften?
Tatsächlich verschwanden viele dieser Zeitschriften schon Anfang des 19. Jahrhunderts vom Markt. Einen kurzen Aufschwung erlebten sie zur Revolution von 48-49, in der sie als Neuheit galten, da die Erinnerung an die Frauenzeitschriften aus dem 19. Jahrhundert schon verblasst war. Für uns ist also wichtig, die Gartenlaube erscheint in einer Zeit des Umbruchs, einer Zeit, in der die Revolution nur wenige Jahre zurückliegt und die Restauration in vollem Gange ist. Und nun sitzt die Familie gemeinsam im Garten und liest das abonnierte Blatt. Uns interessiert im Folgenden, wie die Zeitschrift Frauen adressierte in einer Zeit, in der einerseits klassische Rollenbilder fortbestanden, andererseits vermehrt Stimmen für die Emanzipation der Frauen eintraten. Einmal mehr gibt die Titelminiatur hierüber Aufschluss. Claudia Stockinger erklärt:
Die Rolle der Frau, weil sie darauf anspielen, ist hier in erster Linie eine Hörende. Also keine, die jetzt aktiv selbst liest, sondern die zuhört, gleichzeitig einerseits mit der Grundsicherung beschäftigt ist, der familiären entweder Essen also bringt oder wegträgt, die Kinder beaufsichtigt, wie die Frau links im Bild, die vielleicht nicht stören sollen, wenn der Hausvater vorliest, oder die sich rechts im Bild mit einer anderen Frau über das Gehörte unterhält. Also Frauen sind durchaus eher passive Rezipienten und es ist ihnen erlaubt, andere Dinge für wichtiger zu halten als die Zeitschriftenlektüre.
Frauen hören also zu, wenn der Familienvater aus der Zeitschrift vorliest. Sie gehen anderen Tätigkeiten nach, die im Zweifelsfall als wichtiger, dringender gelten als die Lektüre eines Familienblatts. Schon öfter haben wir in unserem Feature Virginia Woolf's Essay A Room of One's Own zitiert. Zur Lektüre der Gartenlaube, so viel steht jedenfalls laut Programmatik fest, braucht die Frau kein eigenes Zimmer, diese Zeitschrift liest sie mit ihrer ganzen Familie.
Trotzdem, das betont Claudia Stockinger, beschritt die Gartenlaube mit diesem Anspruch Neuland. Die Zeitschrift richtete sich eben nicht mehr nur an gebildete Männer, sondern auch an Handwerker und Frauen, Bauern und Arbeiterinnen. Die einmal wöchentlich erscheinende Zeitschrift war im günstigen Abonnement zu erwerben und konnte über das Postsystem weltweit vertrieben werden. weshalb sie auch an der Schaffung einer Imagined Community der deutschen Nation mitarbeitete.
Doch genug zu großen Worten und programmatischen Zeichnungen. Wir wollen schließlich wissen, ob diesen Taten folgten und wie sich die Praxis von Zeitschriftenlektüre und Produktion entwickelte. Wie adressierte man im 19. Jahrhundert Leserinnen einer Familienzeitschrift? Und welche Rolle spielen dabei kleine und kurze Textformen, aus denen nicht nur die einzelne Zeitschriftenseite besteht, sondern die auch von Ausgabe zu Ausgabe Kontinuität gewährleisten? Nach den programmatischen Vorworten musste Gartenlauben-Verleger Ernst Keil die Zeitschrift zusammen mit den Autorinnen und Autoren mit Leben füllen.
Und dies gelang ihm auch, so viel sei vorab verraten. Die Gartenlaube entwickelte sich zur beliebtesten und auflagenstärksten Familienzeitschrift im 19. Jahrhundert. 1876 betrug die Auflage 382.000 Exemplare. Vermutlich wurde sie von 10-mal so vielen Menschen gelesen.
Die Ausgaben wurden nicht nur im Familienkreis gelesen, sie lagen auch in Cafés aus und standen in Leihbibliotheken zur Verfügung. Und zunehmend wurde die Zeitschrift mehr von Leserinnen gelesen, bis sie sich in den 1890er Jahren in Richtung einer Illustrierten für Frauen entwickelte.
Dass Frauen die bevorzugten Adressatinnen des Blatts wurden, lässt sich auch an den Werbebeilagen ablesen, die bevorzugt Produkte für Frauen empfehlen, etwa neue Gardinen für das bürgerliche Wohnzimmer oder einen Toilettenstuhl.
Die Gartenlaube beschritt jedoch vor allem formal Neuland. Um den neuen Zielgruppen gerecht zu werden, sollten in der Gartenlaube vermehrt Gedichte und Novellen gedruckt werden, also kleine wie kurze Textformen, die keine allzu lange Lektürezeit beanspruchen. Diesen Aspekten der Serialität hat Claudia Stockinger als Expertin für Serien in den verschiedensten Medien besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Der zweite Punkt, die Novellen. Keil sagt explizit im Programm, diese Novellen sollen nie länger sein als 2 bis 3 Folgen. Sie gehen zwar sukzessive vor, es ist also schon seriell, aber eben kurz. Mehr scheint er dem Zielpublikum noch allen nicht zumuten zu wollen. Und das bleibt eigentlich im Laufe des ersten Jahrzehnts auch ein ganz wichtiges Programm bei der Gartenlaube. Sowohl die Gedichte bleiben wichtig als Kurzformen. Also es gibt Leserzuschriften, Leser schreiben Gedichte an die Gartenlaube. Ein Beispiel habe ich mit 224 Versen. Die Redaktion schreibt zurück, um Gottes Willen, wer soll denn das lesen und wer soll das abdrucken und so weiter. Schreiben Sie kurze Gedichte. Genauso bei den Novellen. Leser schreiben riesige Textkonvolute offensichtlich an die Gartenlaube, die man also stückeln müsste bis zu 30 Teilen. Die Redaktion schreibt zurück, solche langen Texte drucken wir nicht ab. Wir haben einen Grundsatz. Dieser Grundsatz heißt maximal 5 Teile.
Dies bestätigt eine der gängigen Thesen oder Zuschreibungen über kleine Formen. Aufgrund ihrer Kürze und dem Eindruck, sie mit einem Blick erfassen zu können, kommen sie dann zum Einsatz, wenn ihre LeserInnen nur wenig Zeit haben, kein eigenes Zimmer, es Ablenkung durch Familie und anderes gibt. Nicht zuletzt der Einfluss der Industrialisierung, der das alltägliche Leben vieler Menschen immens beschleunigte, mag in die Überlegungen Keils eingeflossen sein.
Interessant ist für unsere Frage nach dem Zusammenhang von Frauen und kleinen Formen nun jedoch, dass sich die Annahmen der Redakteure der Gartenlaube und die Praxis ihrer Leserinnen gerade nicht trafen.
Das Stereotyp, dass insbesondere Frauen unkonzentrierter wären und weniger Zeit für die Lektüre hätten, Texte, die für sie gedacht waren, dementsprechend kürzer sein müssten, verbreitete die Gartenlaube nämlich selbst in vielen Texten. Entweder in programmatischer Form oder auch nur in einem Nebensatz.
Insbesondere der Hausautor Karl Ernst Bock reproduzierte in vielen seiner Texte stereotyp das zeitgenössische Verständnis, dass die Frau aufgrund ihrer physiologischen Unterlegenheit ein kognitiv unterlegenes Wesen sei und lehnte die Emanzipation der Frau wiederholt ab. Die 4 für ihn einzig denkbaren Frauenberufe beschrieb er als, Zitat, eine tüchtige Hausfrau, eine sorgsame und für ihre Sorgfalt von den schönsten Erfolgen belohnte Erzieherin, eine liebenswürdige Gesellschafterin, eine beglückende und beglückte Lebensgefährtin ihres Mannes.
Auch in einem Gastbeitrag des deutsch-amerikanischen Journalisten Adolf Dway aus dem Jahr 1866 über amerikanische Hausfrauen geht es um die vermeintlich eingeschränkten Aufnahmefähigkeiten der Frauen.
Die Leserinnen der Gartenlaube wissen gewiss schon etwas davon, dass die Stellung der amerikanischen Hausfrau von der deutschen nicht unbedeutend verschieden ist und möchten darüber ein weiteres erfahren. Sie werden es also sicher verzeihen, wenn wir, um das Bild ihrer hiesigen Schwestern abzurunden und auszumalen, sie dabei etwas länger aufhalten, als sie sonst in einem Zuge zu lesen gewöhnt sind.
Genau wie Ernst Keil unterschätzte auch Adolf Douay ganz offensichtlich sein Publikum. Denn je mehr sich die Gartenlaube thematisch den Frauen zuwandte, umso mehr entwickelte sich das Prinzip der Serialität weiter, wobei zugleich zunehmend fiktionale Texte in der Zeitschrift abgedruckt wurden. Claudia Stockinger macht diesbezüglich eine interessante Beobachtung.
Und gleichzeitig kann man dann eben auch beobachten, dass dieses Interesse an den fiktionalen Texten gekoppelt mit der Zuspitzung des Adressatenkreises auf die Frau, gekoppelt ist an Texte, die immer länger werden. Das heißt, offensichtlich haben Frauen den längeren Atem, was fiktionale Texte und die Längen angeht. 1861 hat die Gartenlaube die erste langlaufende Novelle von 33 Teilen. Das ist der Dammbruch, wenn man so will.
Eigentlich erstaunlich, dass damals so am Durchhaltevermögen beim Lesen von Frauen gezweifelt wurde.
Die Debatte um die Lesesucht lag kaum ein halbes Jahrhundert zurück. Der Siegeszug des Romans wurde nämlich auch deshalb möglich, weil die Frauen seine eifrigsten Leserinnen waren. Gleichzeitig kritisierte man sie dafür. Man unterstellte ihnen schnelle, unreflektierte Lektüren, die nur der Zerstreuung und Unterhaltung dienen würden. Männer, so behauptete man hingegen, würden distanziert und reflektiert lesen.
Die Befürchtungen des Verlegers Ernst Keil, die neuen Lesergruppen der Gartenlaube würden nur über geringe Aufmerksamkeit verfügen und müssten deshalb mit kleinen, kurzen Texten adressiert werden, wurde in der Praxis der Zeitschrift also widerlegt. Die Leserinnen der Gartenlaube lasen kleine, kurze Texte. Und sie blieben am Ball, von Woche zu Woche, von Ausgabe zu Ausgabe.
Sie trugen so ganz nebenbei dazu bei, dass sich komplexe Formen der Serialität im Familienblatt entwickelten. Aus Serien wurden Reihen, die sich teilweise über mehrere Jahre erstreckten. Allein am Material lässt sich also beobachten, dass die Texte ahistorisch gegendert sind. Und hier kann der analytische Blick von heute auch mit Stereotypen über Frauen als Leserinnen aus dem 19. Jahrhundert brechen.
Dass dieses stereotype Verständnis von gegenderten Aufmerksamkeitsspannen nicht haltbar ist, lässt sich auch im Vergleich von faktualen und fiktionalen Inhalten der Zeitschrift zeigen.
Faktuale Inhalte, die sich auf Wissensbereiche erstrecken, die Männern vorbehalten sein sollten, kamen nämlich oft in kurzer Form verpackt daher. Das Fiktionale hingegen richtete sich in Serien an Frauen. Claudia Stockinger hat in ihrer Forschung diesbezüglich auf einen interessanten Zusammenhang aufmerksam gemacht.
Ich hatte mal die These aufgestellt, eben Faktuales sei eher episodisch, das wäre sozusagen immer in kleinen Formen und Fiktionales eher in Fortsetzungen dargeboten. Mit einer Ausnahme, wenn faktuale Beiträge explizit an Frauen gerichtet sind, scheuen sie auch nicht die längere Form. Das finde ich eben das Interessante. Das ist vielleicht noch zusätzlich zu sagen zu dem, was ich bislang gesagt habe. Es gibt ja etwa aus den Bereichen, die Gartenlaube hat ja so verschiedene Wissensordnungen, zum Beispiel aus dem Bereich Polizeiwesen, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Kultur, Ausland und so weiter. Also solche Rubriken, die man ja bis heute auch in Zeitschriften teilweise eben als Wissensbücher findet. Und wenn Sie bestimmte Reihen direkt explizit im Untertitel etwa oder schon im Titel oder in den Einleitungen an Frauen richtet, Vorträge über etwa Goethe oder Vorträge über die zeitgenössische Landwirtschaft oder so an Frauen gerichtet, heißt es dann im Untertitel, sind diese unproblematisch länger als Vorträge oder Vorlesungen oder faktuale Beiträge, die nicht explizit an Frauen gerichtet sind, jetzt sage ich mal implizit wahrscheinlich eher männliches Publikum adressieren.
Dass die Gartenlaube zur meistgelesenen Familienzeitschrift des 19. Jahrhunderts werden konnte, hat also ganz stark mit der Leserbindung über Serien, korrekt gesprochen mit der Leserinnenbindung über komplexe Serienbildung zu tun und gerade nicht mit kleinen Formen faktualen Wissens.
Damit trug die Gartenlaube auch zu einem Bewusstseinswandel der Frauen bei. Sie adressierte die Frau als Frau über Klassen und Altersgruppen hinweg. So bewarb sie beispielsweise Produkte, die sowohl für Arbeiterinnen als auch für die bürgerliche Frau nützlich sein konnten. Die Gartenlaube wurde zu einem Forum für alle Frauen.
Musik Von Beginn an wurde die Zeitschrift mit der Rubrik Blüten und Blätter, die Platz für vermischtes Boten, abgeschlossen. Die Bezeichnung erinnert nicht ohne Grund an das Feuilleton, abgeleitet vom französischen Wort feuille für Blatt.
Die Blüten und Blätter der Gartenlaube sind der Ort, an dem die Leserinnen auch als Autorinnen in Erscheinung treten durften bzw. konnten. Denn hier wurden Leserinnenbriefe abgedruckt und als Kommunikationsplattform des Organs erhielten Frauen Nachricht, ob ihre eingesandten Texte in einer der folgenden Ausgaben abgedruckt wurden. Die Gartenlaube bot in den Blüten und Blättern ein niedrigschwelliges Forum, in dem Frauen publizieren konnten.
Insofern es ja auch Leserinnenbeiträge gibt und die dann dort etwa eben mit kleinen Beiträgen auch mit Anekdoten aus dem Alltagsleben eingetragen werden und ein Forum finden. Und insofern als eine wichtige Rubrik innerhalb der Rubrik Blätter und Blüten der Briefkasten oder auch allgemeine Briefkasten ist, wo die Frauen dann als Beiträgerinnen auch auftauchen und von der Gartenlaube selbst adressiert werden, indem ihnen dann bescheinigt wird, ihre Novelle wird demnächst hier erscheinen.
Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, Kürze, die als Schwäche den Rezipientinnen zugeschrieben wird, führt eigentlich zu anspruchsvollen Formen der Serialität. So lässt sich der Zusammenhang zwischen Kleinheit, Form und Leserinnen anhand der Gartenlaube beschreiben. Kleine Formen und kleine Formate haben Frauen aber immer auch ermöglicht, Lektüren unter dem Radar zu tätigen. Kleinheit wird hier zum Vorteil.
Es stöhnt das aufgeklärte Mädchen, sie muss sich irgendwie betätigen. Sie hat so furchtbar viel Talente, mit denen sie möchte, mit denen sie könnte.
Claire Waldorf schlägt den richtigen Ton an für den zweiten Teil des Features, in dem wir in die 1920er Jahre springen. Weg von den Familienzeitschriften hin zu Zeitschriften von und für queere Frauen.
An einem weiteren brütend heißen Tag im Sommer 2018 haben wir uns für dieses Thema mit zwei Expertinnen getroffen. Zum einen der Historikerin Katja Koblitz.
Für die damalige Zeit war das wirklich eine kleine Revolution.
Und zum anderen mit der Kulturwissenschaftlerin Friederike Mehl.
Ich guck mal kurz, wer das geschrieben hat. Oh wow, das Format ist ja sehr übersichtlich.
Mehl und Koblitz arbeiten im Spinnbodenarchiv in Berlin-Prenzlauer Berg, das die europaweit größte Sammlung von Zeugnissen lesbischen Lebens beherbergt. Unter den rund 14.000 Archivalien befindet sich auch die Lesbenzeitschrift Frauenliebe. Von 1926 bis 1930 erschien sie jeden Mittwoch jeweils mit einer Aktfotografie auf dem Cover. Offenbar hatte die Weimarer Republik das Mieder der Sexualmoral so weit gelockert, dass die Frauenliebe nicht unter der Ladentheke gehandelt werden musste, sondern frei verkäuflich war. Für einen Ladenpreis von 20 Pfennig. Wie hoch die Auflage war, lässt sich im Rückblick schwer sagen. Quellen gehen von bis zu 10.000 Exemplaren aus, wobei diese Zahl hochgegriffen scheint. Katja Koblitz vom Spinnbodenarchiv.
Wovon man aber ausgehen kann, ist, dass diese Zeitschriften dennoch sehr breit gelesen wurden, weil diese Zeitschriften wurden auch bei den Frauenclubs und in den Vereinigungen ausgelegt. Und man kann immer dann davon ausgehen, wenn ein Heft abonniert war, dass das dann halt mindestens 5, 6, 7 weitere lasen, ja, oder das dann auch tatsächlich im Freundinnenkreis kursierte, weil die waren ja jetzt auch nicht gerade billig, ja, sie waren schon erschwinglich, aber man hat sich dann einfach sozusagen ein Exemplar im Freundinnenkreis geteilt. So wie das heute wahrscheinlich Lesben immer noch mit der Elneck tun.
Dass man die Frauenliebe bzw. ihren Nachdruck, die liebende Frau, frei beziehen konnte, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass lesbische Liebe auch in den 1920er Jahren tabuisiert war. Nur in seltenen Ausnahmen unterzeichneten die Autorinnen mit Klarnamen. Aus Angst vor Verfolgung, Diskriminierung am Arbeitsplatz, davor, sie könnten wiedererkannt werden. Wieder Koblitz?
Also ich denke, es hat sich deswegen auch so eine Kultur rausgebildet. Das gibt es auch für frühere Subkulturen schon im Kaiserreich und auch für spätere. Also wir kennen das auch von der Frauen-Lesben-Bewegung der 70er Jahre, dass man dann eher einfach nur mit Vornamen sich angesprochen hat und auch sich dann auch in Protokollen oder in Notizen vermerken ließ, weil es dann einfach nicht so ganz klar zuordnenbar war, wenn denn diese Dokumente eventuell in falsche Hände gerieten.
Zwar konnten einige der Frauenliebe-Autorinnen, die unter Pseudonym, Kürzel oder eben unter Angabe ihres Vornamens geschrieben haben, heute identifiziert werden. Ruth Margarete Röllig, Sally Engler, Annette Eick wären Beispiele hierfür. Aber selbst die Schriftleiterin der Zeitschrift in der Zeit ab 1928 bleibt eine große Unbekannte. Wir wissen nur, dass sie Karen hieß. Mehr wissen wir nicht.
Und oh, mein Bräutchen, der will jetzt nicht wissen, das Leben bei sie, das ist ja mehr als bescheiden. Ich lass mal doch von sie, mein Kunstenthusiasmus, nicht beschneiden.
Diese Vorsichtsmaßnahme führte jedoch dann auch dazu, dass im Nationalsozialismus nur verhältnismäßig wenige der Frauen identifiziert werden konnten. Auch wenn Lesben ab 1933 ständig der Gefahr ausgesetzt waren, denunziert zu werden.
Ähnlich wie die Gartenlaube wurden auch in der Frauenliebe mehr oder weniger kurze Texte veröffentlicht. Gedichte, Fortsetzungsromane, Veranstaltungshinweise, Leserinnenbriefe und eine Textsorte, die wir bereits kennengelernt haben. Kontaktanzeigen.
20-jährige Schriftstellerin ersehnt junge, nur feingeistige Dauerfreundin bis 30 Jahre. Bildofferte unter 2013 an den Verlag. Fesche, Berufstätige, 34 Jahre alt, ersehnt dunkle Freundin. Offerte unter 2039 an den Verlag. Fräulein, berufstätig, 26, sucht einfachen, treuen Bubi. Offerte unter 2032 an den Verlag. 21-Jährige sucht vorurteilslosen Briefwechsel mit gleichaltriger oder jüngerer Freundin. Offerten unter 2040 an den Verlag. Und da haben wir schon zwei Codewörter. Vorurteilslos, das soll eben heißen, dass man eben offen ist für dieses Thema lesbische Liebe. So würde ich es zumindest interpretieren. Und dann sozusagen, ja, gleichaltrig oder jüngere Freundin. Freundin ist ähnlich wie Frauenliebe oder liebende Frauen, ist es ein Codewort gewesen in der Zeit. Also es war eben nicht nur die engste Freundin oder die Busenfreundin, sondern es war wirklich ein Codewort für eine Frau, die man begehrt, ja, und als Lebenspartnerin haben möchte.
Überraschend häufig waren auch Männer unter den Annoncierenden. In der Anfangszeit lag der Zeitschrift auch die Beilage Der Transvestit bei. Ein Beleg für die enge Vernetzung der homosexuellen Szene in der Weimarer Republik, die nicht so gespalten war, wie das heute zum Teil der Fall ist. Die Anzeigen kontaktsuchender Transpersonen fallen auf durch, ja, wodurch eigentlich?
Transvestit, 30, Idealist, herzensgut, ersehnt tiefe Freundschaft mit verstehender, gebildeter, aufrichtiger, geistig hochstehender Dame zwecks späterer Heirat. Lagerkarte 77, Berlin, W81. Transvestit, Kaufmann, 29 Jahre, sucht Gedankenaustausch mit älterer Dame, Offerten unter U1, 29 an Verlag.
Bei den Kontaktanzeigen liegt der Grund für deren Übersichtlichkeit auf der Hand. Je länger die Anzeige, desto teurer. Der Berliner Karl Bergmann Verlag, in dem die Frauenliebe erschien, rechnete nach Zeichen ab. Nur wer gut betucht war, konnte sich eine längere Anzeige leisten. Und ob das die Chancen steigerte, bleibt fraglich. Kommt es bei der Kontaktanzeige doch vor allem darauf an, Vorlieben, Wünsche und Vorstellungen der Annoncierenden so knapp, aber auch so prägnant wie möglich zu beschreiben, um einen Treffer, in Tinder-Zeiten würde man vielleicht sagen, ein Match zu erzielen.
Ein Preis der Kürze? Die Reduktion auf einige wenige Aspekte der Persönlichkeit und damit die Festschreibung bestimmter Identitäten. Nicht selten transportieren diese Anzeigen dann auch Stereotype, manifestieren einfache Gegensatzpaare wie das von viril und feminin, wie sie in den 20er Jahren kursieren.
Fräulein, berufstätig, 26, sucht einfachen, treuen Bubi. Offerte unter 2032 an den Verlag.
Katja Koblitz entschlüsselt für uns.
Bubi war ein weiteres Synonym für Kesservater, also für einen virilen Part. Sie bezeichnet sich selber auch als Fräulein, ja, sozusagen, was nicht nur angibt, dass sie ledig ist, also unverheiratet ist, sondern sie dann halt auch in diese Rubrik der Mädis, Mädis und Bubis. Das wurde so gegenüber, dass sie ist ein Mädchen sozusagen, also sie ist dieser feminine Part in der Beziehung.
Solche Anzeigen sind damit auch an der Definition eines als Essenz gedachten Weiblichen beteiligt. Ein Dilemma, dem die Zeitgenossinnen ausgesetzt waren, weil das Wort und die damit assoziierte Lebensform queer zu ihrer Zeit noch nicht erfunden war. An der Art, wie die Kontaktaufnahme und dergleichen funktioniert, hat sich, so Katja Koblitz, bis heute aber im Großen und Ganzen nicht viel verändert.
Man stellt fest, oh, ich begehre eine andere Frau. Huch, ich bin irgendwie ein Alien, ich bin völlig fremd und so weiter. Und über sowas wie dieses Medium der Zeitung kam man dann halt auch in Kontakt mit ähnlich anderen, ja, sozusagen, konnte sich dann darüber auch austauschen, konnte dann auch eben herauskristallisieren, wie man denn leben möchte, wie man denn begehren möchte und konnte sich auch gegenseitig Unterstützung geben.
Der Darmstädter Linguist Florian Hoffert hat in einer Untersuchung zu Kontaktanzeigen in Online-Dating-Magazinen für Schwule und Lesben eine These aufgestellt, die sich ohne weiteres übertragen ließe. Nämlich die These, dass Kontaktanzeigen gerade für marginalisierte Gruppen wie Schwule und Lesben ein eminent wichtiges Medium darstellen. Trifft das auch auf die lesbische Community im Nachkriegsdeutschland zu?
Also ich würd schon sagen, dass dem so ist. Wenn man tatsächlich Kontakt sucht, ja, ist es ja eine geeignete Möglichkeit. Wenn ich jetzt in, keine Ahnung, in Chemnitz lebe und ich sehe, dann ist annonciert hier jemand, die irgendwie auch in Chemnitz lebt, dann habe ich da ein Interesse, die kennenzulernen, mich auszutauschen, selbst wenn aus der großen Liebesgeschichte dann nichts wird.
Kontaktanzeigen als Medium der Vernetzung, um Gleichgesinnte sichtbar zu machen. Auf dem Land wie in der Stadt. Spinnbodenarchivarin Friederike Mehl erinnert uns, dass es für lesbische Frauen keinesfalls selbstverständlich war, Anzeigen zu schalten. In den 20ern nicht und auch in der Nachkriegszeit nicht, als die Lesben der Bundesrepublik und der DDR anfingen, sich zu organisieren.
Sich zu trauen, so eine Anzeige zu schalten, das hat ja schon Mut erfordert. Das ist ja nicht wie heute, wo du dir irgendwo ein Profil aufmachst. Und das war auch noch in den 70er Jahren eine Sache, wo du gar nicht überall Anzeigen schalten durftest. Also nach einer Frau zu suchen, die deine Partnerin sein sollte in den 70er Jahren, das wurde von vielen Zeitungen nicht entgegengenommen.
Diese Rubrik Sie sucht sie oder Er sucht er gab es vielfach nicht. Ja? Und in der DDR zum Beispiel war es auch komplett verboten. Ja, da gab es die Initiativen, das doch einzurichten und da ging es nicht. Und da wurde dann zum Beispiel halt auch mit solchen Chiffren gearbeitet. Ja? Da war dann eben Suche, anteilnehmende Freundin. Ja? Das war dann schon sozusagen ein Signal für viele Lesben. Ah, das könnte jetzt auch eine Lesbe sein, die hier annonciert, ja? Die jetzt gar nicht so zum Skatspielen und zum Häkelkreis oder zum Lesen jemanden oder fürs gemeinsame Reisen sucht, sondern eine Partnerin sucht. Ne? Und da haben auch manche DDR-Lesben dann ihr fröhliches Erwachen sozusagen erlebt, wenn dann
doch die Häkelgruppe da war.
Oder sie dann halt eine Hetera anschrieben, die dann so bass erstaunt war, Moment mal, nein, ich wollte tatsächlich nur eine Freundin zum Reisen haben. Ne? So.
Tatsächlich war lesbischen Frauen in der DDR die Schaltung von Anzeigen verboten. Das hatte aber vor allem damit zu tun, dass das Regime jede Form von staatsfeindlichen Aktivitäten unterbinden wollte. Was es gab, waren die sogenannten Sonntagsclubs. Da traf Frau sich, wie der Name schon sagt, jeden Sonntag im Mit-20er-Club in der Veteranenstraße in Mitte.
Warum sonntags?
Sonntags, weil sie so bei der Raummiete ihre Identität und ihr Anliegen nicht preisgeben mussten. Seit 1990 ist der Sonntagsclub übrigens ein eingetragener Verein. Der Paragraph 175, der sexuelle Handlungen zwischen Gleichgeschlechtlichen unter Strafe stellte, wurde in der DDR übrigens mit der Staatsgründung abgeschafft, während er in der Bundesrepublik noch bis 1994 Bestand hatte.
Im homophoben Klima des Wirtschaftswunder Deutschlands spielten wiederum Kontaktanzeigen eine entscheidende Rolle bei der Formation einer lesbischen Bewegung. Ja, man könnte sogar sagen, ohne die Kontaktanzeige hätte es keine Lesbenbewegung gegeben. Oder zumindest nicht diese. Denn am Anfang ihrer Geschichte stand eine kurze Annonce, 13 Wörter nur, veröffentlicht im Mai 1971 in einer Kölner Tageszeitung.
Sie, 28 Jahre, dunkler sportlicher Typ, engagiert, sucht Partnerin, Bildzuschrift an und so weiter und so fort.
Geschaltet hat diese Anzeige das, Zitat lespress.de, lesbische Urgestein Gertraud Müller, die als Sozialarbeiterin in der Kölner Obdachlosenhilfe tätig war, bis sie sich Anfang der 70er der Frauenbewegung um Alice Schwarzer anschloss. Die Antworten, die Müller auf ihre Zeitungsannonce erhielt, müssen so enttäuschend gewesen sein, dass sie ihr Kontaktgesuch im Dezember 71 nochmal differenziert hat.
Sie, 28 Jahre, 1,70, sportlich, kritisch engagierter Typ, sucht Partnerin, mit der sowohl ein sinnvolles Gespräch als auch eine ruhige Stunde und eventuell eine gemeinsame politische Arbeit möglich ist.
Dieses Mal war das mediale Echo auf Müllers Anzeige groß. Müller verwies wiederum auf ihre Kontakte in Berlin, unter anderem auf die Regisseurin Eva Rieger, die organisiert war in der homosexuellen Aktion West-Berlin, kurz HAW. Und schon entstand ein Netzwerk.
In der HAW-Frauengruppe tauchte dann Kitty Kruse auf, die eine ältere Frau war und die auch Anschluss gesucht hat als Lesbe. Und die fand, das war ihr alles ein bisschen zu jung und ein bisschen zu studentisch. Also sie fand da nicht so richtig das, was sie gesucht hat. Gleichwohl hat sie da auch Präsenz gezeigt und war mit aktiv. Und hat dann aber, weil sie doch ein bisschen eher eine andere Ausrichtung sich vorgestellt hat, diese Gruppe L74 gegründet. L74 leitet sich ab von Lesbos 74, 74 ist die Jahreszahl, in der sich die Gruppe gründete. Und das war eine Gruppe von älteren Frauen, glaube ich, sagt man auch eher retrospektiv, denn vor allen Dingen waren sie berufstätig oder darüber identifizierten sie sich. Ich nehme an, dass das auch oft darauf hinwies, dass sie sich nicht ganz so dieser sponti- und studentischen Szene zuordnen konnten oder eben andere Themen hatten, die sie gerne besprechen wollten. Und diese Gruppe gab vor allen Dingen die UKZ heraus, unsere kleine Zeitung.
UKZ, unsere kleine Zeitung. Warum dieser Name, wollen wir wissen. Und stoßen bei der Recherche auf ein Gerücht. Es handelt sich dabei um ein Relikt aus der Weimarer Republik. Ein Insider aus der Zeit, in der Lesben zum Zeitungskiosk gingen, um im Flüsterton unsere kleine Zeitung zu verlangen.
Der Titel hat aber auch einen sehr konkreten Bezug zur Größe der Zeitschrift. Die UKZ erschien von 1975 bis 1989 im handlichen DIN-A5-Format, war also buchstäblich klein im Vergleich zu den anderen Zeitungen. Ab dem 15. Jahrgang erschien die Zeitschrift von und für Lesben dann aber in einem größeren Format. In einer Vorabnotiz begründen die UKZ-Lesben ihre Entscheidung so.
Eine Ausgabe vor dem Geburtstag der UKZ. Vor Beginn des 15. Jahrgangs halte die erste UKZ-Ausgabe im DIN A4-Format in Händen. Ein Format, das uns erlaubt, euch nicht nur noch mehr Informationen und Lesenswertes zu präsentieren, sondern dies auch in einer großzügigeren Form zu tun. Also auch das lesbische Auge zu verwöhnen.
Das neue Format bedeutete aber auch erhöhte Kosten. Klein war billiger. Der Versuch, sich zwischen Hochglanzmagazinen wie der Emma oder der Bild der Frau zu etablieren, eine finanzielle Durststrecke für die Verlegerin. Wie genau sich die Formatveränderung auf die redaktionelle Arbeit auswirkte, können wir hier nicht en Detail ausbreiten. Aber in der zweiten Ausgabe von 1989 findet sich die kurze Notiz, dass das neue Format zur Freude der Redakteurinnen überwiegend positiv aufgenommen worden sei.
Mit der Selbstbetitelung als kleine Zeitung ist auch ein Bescheidenheitsgestus verbunden. Ein Gestus, welcher der Großspurigkeit eines Männervereins wie etwa der Gruppe 47 mit ihren Kampfbegriffen Stunde Null oder Kahlschlag geradezu diametral entgegenstand. Ein Gestus der Innerlichkeit, der vielleicht auch etwas bieder wirkt. In jedem Fall aber ein Gestus, der gespeist war aus der bitteren Erfahrung des Nationalsozialismus.
wenn man sich überlegt, wie groß die lesbische Subkultur in der Weimarer Republik war, dann ist es natürlich schockierend, sich zu überlegen, was davon übrig geblieben ist, wie Katja schon gesagt hat, in den 50er, in den 60er Jahren. Also es war jetzt nicht unbedingt ein erhabenes Gefühl, sich danach die Subkultur anzugucken. Und was zieht man denn daraus dann auch als Identifikation? Ich glaube, da zieht man nicht das Gefühl raus, uns gehört die Welt, sondern also wir sind eigentlich quasi nicht mal geduldet.
Dennoch oder gerade deshalb, aus diesem Gefühl heraus, war unsere kleine Zeitung ein Organ für und von Lesben, wie es im Untertitel hieß. Ein Sprachrohr für die, die den NS-Terror nur knapp überlebt haben.
Dieses mundtot gemacht werden durch die Nationalsozialisten und danach in der Adenauerzeit, das haben sie ja genau damit überwunden. Und ja, es ist ein kleines Format und es ist vielleicht ein Understatement, das dann unsere kleine Zeitung zu nehmen, aber für die damalige Zeit war das wirklich in der Generation eine kleine Revolution, ja.
Und sie waren wirklich auch die Ersten, wie du schon sagst. Ja, ne? Ja. Also selbst die Lesbenpresse, das war das eigene Organ des LATZ, also des Lesbischen Aktionszentrums West-Berlin. Die sind auch erst, ich glaube, 2-3 Monate später an den Start gegangen mit der Lesbenpresse. Und auch die Lesbenpresse wandte sich nicht an diesen allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs. Das war ein Kommunikationsorgan nur für Lesben von Lesben, also eine interne Geschichte.
Der gemäßigte Anspruch der UKZ, der es weniger auf Revolution als auf Selbstverständigung ankam, äußerte sich dann auch im Editorial der Zeitschrift, das dem ersten Band 1975, dem Jahr der Frau, vorangestellt war. Dort heißt es:
Im Rahmen ihrer Tätigkeit will die Gruppe L74 zur Aufklärung und Veränderung der Gesellschaft beitragen. Spektakuläre Schockaktionen zur Durchsetzung ihrer Ziele hält die Gruppe für ungeeignet. Unsere kleine Zeitung soll allen homosexuellen Frauen und den mit uns Sympathisierenden als Medium dienen und ihnen Ohr und Stimme zugleich sein.
Ohr und Stimme für alle homosexuellen Frauen und all diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren. Das war die UKZ. Und sie blieb es über 25 Jahre. Erst 2001 wurde sie eingestellt. Der Tod der langjährigen Herausgeberin wird ebenso ausschlaggebend gewesen sein wie steigende Lebenshaltungskosten. Das Aufkommen neuer Kanäle und Medien, die LMAC wurde ja schon vorher erwähnt, und der damit verbundene Zwang, sich zu professionalisieren, genauso wie die wachsende Anonymität und veränderte Haltung der Leserinnenschaft, die eher konsumierte, statt sich zu beteiligen.
Nichtsdestotrotz, wir denken, das Gespräch hat gezeigt, wie eine kleine Form wie die Kontaktanzeige buchstäblich zur Keimzelle einer emanzipatorischen Bewegung werden konnte. Weil diese Gruppen und AkteurInnen aber auch immer klein gemacht, das heißt marginalisiert wurden, ist die Erinnerung an dieses Kapitel deutscher Geschichte so stark verblasst. Wer kennt heute noch Ruth Margarete Röllig, Sally Engler, Annette Eick, Kitty Kruse, Autorinnen der Frauenliebe im Allgemeinen? Wer kennt die Frauenliebe, die Garçon, den Skorpion? Männermagazine wie Kraus, die Fackel, Schriftreihen wie das Kursbuch oder Zeitschriften wie Konkret oder die Titanic, die überwiegend von Männern gemacht wurden, sind dagegen viel präsenter in der öffentlichen Wahrnehmung.
Dieses Ungleichverhältnis in der Rezeption soll, neben vielen anderen Themen, im dritten und letzten Teil unserer Reihe Gender und kleine Formen sichtbar gemacht werden. Wenn wir eruieren, welchen Stellenwert kleine Formen in der Produktion schreibender Frauen hatten. Never need to bow, yeah, we always on the prowl. Indigo children, will you stand up now? Fight the power, take control and take this vow. All my strong women, stand up now.
Teil 2 unserer Feature-Serie Gender und kleine Form. Heute zu den Zeitschriften für Frauen. Text: Marie Czarnikow und Florenz Gilli. Redaktion: Lara Helder. Schnitt: Maximilian Datzert und Leonie Bartle.
Die beiden Zitate aus der UKZ, Lars Anna Lerch, die Zitate aus der Gartenlaube, Johannes Spengler und Arne Sander. Euch allen sei herzlich gedankt. Musik:
Blue Dot Sessions, Kelly Mays und Claire Waldorf. Soundeffekte: BBC Sound Effects.
Den Jingle komponierte Michael Höltke, Katrin Bonhoff lieh ihre Stimme dafür.
Wir danken dem Spinnbodenarchiv und Claudia Stöckinger für ihre Expertise und die anschaulichen Fundstücke. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bis hierher am Ball geblieben sind. In einer Woche folgt dann Episode 3.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.